Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den 2. Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den 2. Teil des Themas Das Hohelied von Salomo.
Messias des Christus gesehen. Wir lesen aus Epheser 5. Interessant ist der Zusammenhang. Diese Beziehung zwischen dem Herrn und seiner Gemeinde wird hier genommen, um zu zeigen, wie eine Ehebeziehung von Christen aussehen soll. Ihr Frauen, seid unterwürfig euren eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er ist des Leibes Heiland. Aber gleich wie die Gemeinde dem Christus unterworfen ist, also auch die Frauen ihren Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Also sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Und so weiter und so fort. Es lohnt sich, in diesem Text dem nachzugehen. Wir finden 7 Tätigkeiten hier, die Christus gegenüber der Gemeinde tut. Und die eben als Aufforderung hingestellt werden, um zu zeigen, wie Männer sich ihren Frauen gegenüber verhalten sollen, als christliche Männer. Also hier wird Christus gesehen als der Ehemann, nicht der Bräutigam. Und die Gemeinde wird gesehen als die Ehefrau. Das ist aus dem Grund wichtig, weil wir finden beides im Neuen Testament. Aus einer anderen Perspektive gesehen, ich habe das geschrieben in Fußnote 5, ist die Gemeinde heute die Verlobte des Herrn Jesus Christus. 2. Korinther 11, Vers 2. Paulus sagt zur Gemeinde in Korinth: Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt. Hier im Griechischen ein Zahlwort. Also nicht, ich habe euch einem Mann verlobt. Ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Ein Mann verlobt und die Verlobte ist eine Jungfrau. Da geht auch ganz klar hervor, es gibt vor der Ehe keine sexuelle Beziehung nach Gottes Plan. Also die Gemeinde wird hier gesehen als die Verlobte des Herrn. Nun sagt Paulus weiter, Vers 3, ich fürchte aber, dass etwa wie die Schlange Eva verführte durch ihre List, also auch euer Sinn oder euer Denken verderbt und abgewandt werde von der Einfalt gegen den Christus. Paulus sagt, ihr seid, ich habe euch verlobt als eine Verlobte, die wirklich nur für einen Mann bestimmt ist. Aber ich habe effektiv Angst in eurem Verhalten, dass ihr davon wegkommt, dass euer Blick nur allein auf Christus gerichtet ist. Und was könnte das sein, was einen wegbringt? Vers 4. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertrüget ihr es gut. Drei Dinge. Ein anderer Jesus, ein anderer Geist, ein anderes Evangelium. Und das wäre Bruch der Verlobungsbeziehung. Ein anderer Jesus, das haben wir durch die ganze Kirchengeschichte hindurch gehabt. Da könnte man Beispiele noch und noch aufzählen, wie ein anderer Jesus verkündigt wurde, indem irgendetwas angegriffen wurde, die Gottessohnschaft, die wirkliche Menschwerdung Christi, die ewige Sohnschaft Christi und so weiter und so fort. Oder bis heute, ich habe gerade vor kurzem einen Visionenbericht in der Hand gehabt, wo einer sagt, er hätte eine Vision gehabt im Himmel und habe dann Christus gesehen und er hat rot-blondes Haar gehabt. Ja, das wird verschlungen, diese Bücher, unter den Freikirchen. Das ist nicht der Jesus der Bibel, der war nicht rot-blond. Das kann ich garantieren. Und ein anderer Jesus wird da verkündigt und was er da im Himmel alles gesehen hat, ist ja unglaublich. Er hat die Wohnungen im Haus des Vaters gesehen. Ist da eine Wiese, ein Berg hinaufgegangen und hat ein großes Gebäude gesehen. Und die Leute wohnen da drin und die haben, und das Wunderbarste war ein total weiches Sofa. Und die haben auch Bilder an den Wänden von den Angehörigen. Und sie haben auch Kunstmalerei, vor allem so moderne Bilder, aber viel besser als die von heute. Das ist ein solcher Unsinn. Aber was hier verkündigt wird, ist ein anderer Christus. Und übrigens die Wohnung im Haus des Vaters. Das Haus des Vaters ist ja in Johannes 2 der Tempel in Jerusalem. Und Johannes 14 ist das der Tempel im Himmel. Und im Tempel gab es ganz nahe beim Allerheiligsten ein spezielles Gebäude für die Priester, wo sie wohnten und übernachteten. Und so sind die Wohnungen im Haus des Vaters, das sind die Priesterwohnungen der Erlösten. Und die sind nicht auf einem Grashügel oben irgendein Haus mit Fotos und so drin. Also das nur so aktuell, ein aktuelles Beispiel, ein anderer Jesus, einen anderen Geist. Ja, der Toronto-Segen. Leute fallen um, bewusstlos. Obwohl nach 2 Timotheus 1, Vers 7 der Geist Gottes ein Geist der Selbstbeherrschung, der Besonnenheit ist. Und Leute schreien wie Tiere und so weiter und wälzen sich am Boden. Das sind unreine Geister. Aber das Phänomen hat 50.000 Kirchen weltweit erreicht. Wenn ihr einen anderen Geist empfinget, ihr würdet es gut ertragen. Ihr ertrüget es gut. Und ein anderes Evangelium, ja, das Wohlstandsevangelium. Gott möchte nicht, dass wir arm sind. Das wird verkündet. Und Gott will, dass wir alle gesund sind. Und da wird Menschen, Gläubigen, die mit der Krankheit leben müssen, so ein Joch aufgelegt. Das ist ein anderes Evangelium. Aber das ist Bruch der Treue in der Verlobungsbeziehung zu Christus. Und das ist die Verlobungszeit jetzt und in Offenbarung 19 habe ich aufgeführt bei Fußnote 5. In der Zukunft wird die Gemeinde als die Braut des Lammes heiraten. Offenbarung 19, Vers 7. Das ist also am Ende der Drangsalszeit, wird im Himmel. Wenn die Drangsalszeit auf Erden auf den Höhepunkt kommt, wird im Himmel die höchste Freude beginnen. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Nun, wie bringen wir das zusammen? Ehebeziehung in Epheser 5 und Verlobungsbeziehung in 2. Korinther 11 und Offenbarung 19. Das sind zwei Seiten der Medaille. Einerseits ist es ja so, dass der Herr Jesus als Mensch an Himmelfahrt 40 Tage nach der Auferstehung in den Himmel gefahren ist. Er ist nicht mehr da. Er ist im Himmel und er wird in der Zukunft zurückkehren, um uns Erlöste zu sich zu nehmen, am Tag der Entrückung nach 1. Thessalonicher 4, 13 und folgende. Also wir sind zwar mit dem Herrn verbunden durch die Bekehrung und Wiedergeburt, aber wir sind getrennt von ihm. Das ist der Verlobungsstand. Mann und Frau sind sich versprochen, definitiv, für alle Zeit, aber sie sind noch nicht zusammen. Sie sind getrennt. Das ist Verlobung. Und wenn es Leute gibt, die meinen, sie müssten nicht getrennt sein in der Verlobungszeit, ja, dann ist das keine Verlobungszeit, dann wollen sie die Ehe vorwegnehmen. Ja gut, wenn sie nicht warten können, dann sollen sie doch heiraten. Aber sie sollen heiraten. Also die Verlobungszeit ist die Zeit der Trennung, wo beide sich freuen auf den Tag, wo sie dann für immer zusammen sein werden. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass der Herr Jesus am Schluss von Matthäus 28 gesagt hat, und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis zur Vollendung des Zeitalters. Warum? Weil er Gott und Mensch in einer Person ist. Als Mensch ist er in den Himmel gefahren und er ist als Mensch zur Rechten des Thrones Gottes. Da hat er seinen Platz eingenommen. Und er wird als Mensch in der Zukunft wiederkommen. Als Mensch ist er nicht allgegenwärtig, da ist er jetzt im Himmel. Aber als Gott, und er hat nie aufgehört Gott zu sein, auch als er Mensch wurde und in Bethlehem geboren wurde, als Gott ist er immer allgegenwärtig. Und das war er auch zur Zeit, als er auf Erden war. Darum konnte er Nikodemus sagen in Johannes 3, Vers 13, niemand ist in den Himmel hinaufgefahren, als der auch herabgefahren ist, das ist der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Aber in dem Moment, wo er mit Nikodemus damals sprach, war er in Jerusalem. Ja, aber weil er Gott war, war er gleichzeitig auch im Himmel. Und so ist der Herr Jesus, weil er Gott ist, ist er uns eigentlich so nahe. Jeden Tag bei uns bis am Schluss. Und dieser Aspekt zeigt eigentlich, dass wir in einer Ehebeziehung stehen als Gemeinde. Er ist der Mann und die Gemeinde ist die Frau. Also das sind zwei Aspekte. Einerseits sind wir getrennt von ihm als Verlobte und andererseits sind wir mit ihm so eng verbunden und das ist diese andere Sicht der Ehe als heutige Tatsache. Wichtig ist aber, wenn wir diese Übertragung machen, auch im Hohen Lied, auf die Gemeinde, es wird nie gesagt vom einzelnen Gläubigen, dass er die Braut sei. Das ist immer ein kollektiver Begriff. Und darum ist das so übel, wie man manchmal Dinge lesen kann, wo quasi in erotischer Weise gesprochen wird über eine Beziehung des einzelnen Gläubigen mit Christus. Das hat mit der Bibel hat nichts zu tun. Wir werden nicht als Einzelne gesehen, als Braut Christi, sondern die Gemeinde als Kollektiv ist die Braut bzw. die Ehefrau des Christus. Im Neuen Testament finden wir Bezüge zum Hohen Lied. Es gibt zwar keine wörtlichen Zitate, aber wenn wir lesen in Matthäus 9, Vers 15 und dann auch in den Parallelstellen, was mussten sich die Menschen damals denken, wenn der Herr sagte, ich lese ab Matthäus 9, Vers 14, wegen des Zusammenhangs, dann kommen die Jünger des Johannes zu ihm und sagen, Warum fasten wir und die Pharisäer oft, deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Söhne des Brautgemachs trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird. Und dann werden sie fasten. Er spricht über sich als der Bräutigam, der da ist. Und die Jünger, das waren quasi die Freunde des Bräutigams, die alles bereit machen für die Hochzeit. Wie kommt er sich so auszudrücken dazu? Nun, das ist eine Anspielung unter anderem auf das Hohelied, wo der Messias gesehen wird als der Bräutigam und der Überrest aus Israel, der Umkehrten zur Bekehrung gelangt, der soll die Braut sein. Und so war das, der Bräutigam war quasi da und die Freunde des Bräutigams wollten vorbereiten, aber wir wissen, das Volk im Allgemeinen war nicht bereit für die Beziehung. Ich habe auch verwiesen, nebst den Parallelstellen in Markus 2, Lukas 5, Johannes 3, Vers 29, wo Johannes der Täufer, noch bevor überhaupt etwas von der Gemeinde jemals gesagt worden war, da sagte Johannes in Bezug auf den Messias, den er in Israel, für Israel einführte, der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der da steht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude nun ist erfüllt. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Johannes der Täufer sollte den Messias in Israel einführen und dem Volk klar machen als Prophet Gottes, das ist der Verheißene. Und er wies auf ihn hin, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Nun, er sagt, der die Braut hat, ist der Bräutigam. Mit Anspielung auf das Hohelied. Der Messias, der Bräutigam und das umgekehrte Israel, die Braut. Aber Johannes war eben wieder einer, der vorbereiten sollte, der Freund des Bräutigams. Und er sagt, er freut sich über die Stimme des Bräutigams. Kollo di. Stimme meines Geliebten. Siehe da, er kommt. Hine se va. Siehe, er kommt. Medaleg al heharim, mekapetz al hagvaot. Springend über die Hügel, über die Berge, hüpfend über die Hügel. Hohelied 2, Vers 8. Stimme des Bräutigams. Und ich freue mich darüber. Kol dodi, Stimme meines Geliebten. Dann haben wir aber auch in Matthäus 22 und Matthäus 25 auch Anspielungen auf diese Beziehung in diesen Gleichnissen, wo der Herr Jesus über eine Hochzeit spricht, des Bräutigams, dass Gott seinem Sohn, der König seinem Sohn eine Hochzeit bereitet. Und auch Matthäus 25, wo die Gläubigen der Jetztzeit gesehen werden als die Jungfrauen, nicht als die Braut. Die Braut in Matthäus 25, im Gleichnis der 10 Jungfrauen, das ist nicht die Gemeinde. Das ist auch nicht die Christenheit. Die 10 Jungfrauen, die sich bereit machen für auf das Kommen des Bräutigams, das sind die Freundinnen der Braut und das stellt die Christenheit dar, die jetzt wartet, bis dann mal in der Zukunft der Bräutigam kommt, im Blick aber auf Israel. Das ist der Bräutigam, der kommt für den gläubigen Überrest aus Israel. Und nun diese Jungfrauen, die finden wir ja auch und haben wir gefunden in Hohelied 1. Also auch da haben wir Anspielungen auf das Hohelied. Das Lied der Lieder von Salomo. Und dann heißt es in Vers 4, der Vers 3, lieblich ein Geruch sind deine Salben, ein ausgegossenes Salböl ist dein Name. Darum lieben dich die Jungfrauen. Das sind nicht Mädchen, die irgendwie auch eine Liebesbeziehung mit dem König wollen. Diese Jungfrauen, das sind die Freundinnen der Braut und die schätzen den König. Und sie lieben ihn in Aufrichtigkeit, aber nicht in einer Beziehung, wie eine Frau einen Mann liebt, sondern es ist diese freundschaftliche Beziehung, wie die 10 Jungfrauen, die sich bereit machen sollten für die Zukunft. Aber 5 sind ja töricht in Matthäus 25, die symbolisieren eigentlich die Christen, die gar nicht wiedergeboren sind, die ihr Ziel auch nicht erreichen werden. Und die 5 Klugen, das sind die, die wirklich auch wiedergeboren sind und das Ziel erreichen werden. Sehen wir, die Bibel spricht auf verschiedenen Ebenen. Die Gemeinde ist einerseits die Ehefrau heute, zweitens ist die Verlobte heute, aber andererseits ist die Gemeinde auch die 5 klugen Jungfrauen, die sich freuen im Blick auf die Zukunft Israels. Wir müssen alles am richtigen Ort platzieren und nicht miteinander vermischen und zusammennähen, sonst haben wir ein Chaos. Also so haben wir doch neutestamentliche Bezüge zum Hohenlied. Und diese Jungfrauen, die spielen im Hohenlied eine ganz wichtige Rolle. Sie werden dann immer wieder genannt die Töchter Jerusalems. Und einmal die Töchter Zions. Das sind also die Mädchen in Jerusalem, die Sulamit lieben und auch bei der Hochzeit waren das quasi die Jungfrauen, die mitgeholfen haben und sich mitgefreut haben über diese Beziehung zwischen Salomo, dem König, und diesem Mädchen Sulamit, dort dieser jungen Frau. Und wenn wir sprechen über diese Töchter Jerusalems, dann wollen wir nun kommen auf den Aufbau des Buches. Das Buch ist eigentlich ganz einfach einzuteilen. Wenn schon der Inhalt schwierig ist, dafür die Einteilung ist einfach. Es gibt einen Refrain in dem Lied. Und man muss den Refrain suchen und dann weiß man, wo die Strophen enden und wo eine neue beginnt. 3-mal kommt der Refrain vor, das erste Mal in Kapitel 2, Vers 7. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hindinnen des Feldes, dass ihr nicht weckt noch aufweckt die Liebe, bis es ihr gefällt. Dann Kapitel 3, Vers 5. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hindinnen des Feldes, dass ihr nicht weckt noch aufweckt die Liebe, wie es ihr gefällt. Und schließlich 8, Vers 4. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, dass ihr nicht weckt noch aufweckt die Liebe, wie es ihr gefällt. Nun ergibt das automatisch die Einteilung in 4 unterschiedlich lange Strophen. Der Aufbau ist also wie folgt. Der Titel 1, Vers 1. Shir HaShirim Asher LiShlomo. Das Lied der Lieder von Salomo. Und dann kommt die erste Strophe, 1, Vers 2 bis 2, Vers 6. Und die betitle ich mit Die Freude der Liebe. Wir haben gelesen, 1, Vers 4. Der König hat mich in seine Gemächer geführt. Wir wollen frohlocken und deiner uns freuen, wollen deine Liebe preisen mehr als Wein. Es ist also so eine Hochzeitsfestfreude, wo gefeiert wird, dass dieser Salomo ausgerechnet diese Sulamit und keine andere wollte. Die Freude der Liebe. Dann kommt die zweite Strophe nach dem Refrain. 2,7, ab 2,8 bis 3, Vers 4. Und diese zweite Strophe beginnt eben mit Koldodi, Hineseba, Medaleg al-Heharim, Mekabetz al-Hagwaot. Horch, Stimme, mein Geliebter, siehe da, er kommt, betonte Säes, dieser, er kommt, kein anderer, springend über die Berge, hüpfend über die Hügel. Das Lied, das wir am Anfang gesungen haben. In dieser Strophe wird besonders die Sehnsucht der Liebe gezeigt. Wir finden die Sehnsucht einerseits von Salomo und andererseits die Sehnsucht von Sulamit in Kapitel 3. Und da sehen wir, dass die verheiratet sind. Auf meinem Lager in den Nächten suchte ich, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich will doch aufstehen und in der Stadt umhergehen, auf den Straßen und auf den Plätzen, will suchen, den meine Seele liebt. Also es geht hier um das Ehelager. Und in der Nacht sucht sie ihn plötzlich und stellt fest, und dann steht sie auf, geht in die Stadt hinaus, nachts, und das ist natürlich gefährlich. Und da heißt es weiter, ich suchte ihn und fand ihn nicht. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen. Die Polizisten, würde man heute sagen. Habt ihr den gesehen, den meine Seele liebt? Kaum war ich an ihnen vorüber, da fand ich, den meine Seele liebt. Ich ergriff ihn und ließ ihn nicht, bis ich ihn gebracht hatte in das Haus meiner Mutter und in das Gemach meiner Gebärerin. Die Sehnsucht, die auch Erfüllung findet, und dann kommt schon wieder der Refrain. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems. Was beschwört diese Sulamit, ihre Freundin? Sie sagt, ihr sollt die Liebe nicht aufwecken. Und sie beschwört bei den Gazellen, das sind Tiere, die auf ganz kleine Geräusche oder schon auf Geschmack sofort reagieren und davon sausen. Sofort aufgeweckt werden. Die muss man nicht lange aus dem Schlaf schütteln. Ich musste einmal Kühe von der Weide holen, zum Melken bringen. Und da gab es natürlich solche, die wollten einfach nicht. Und da musste man wirklich ein bisschen Angst machen. Was ich beeindruckt, dass ich mit meiner Größe Kühen Eindruck machen kann. Aber das ist nicht das Gleiche wie bei Gazellen, ja? Da braucht es nur von weit weg, nur ein Raschen und schon geht die Gazelle. Und die Hindin, das ist heute ein poetisches Wort für Hirschkuh. Genau so. Also seid ganz leise und passt auf, dass die Liebe nicht zu früh aufgeweckt wird. Und das ist nun eine ganz wichtige Sache. Ich habe das bei Besonderheiten im Hohelied unter dem Titel, den zweiten Titel Liebe, bei Punkt 2 aufgeführt. Der Refrain ist eine Warnung vor verfrühter Liebe. Und insofern ist also dieser Refrain hochaktuell heute. Und das ist ja das riesige Problem, dass den Kindern bei den Kindern schon Gefühle aufgeweckt werden, die überhaupt nicht entstehen würden, wenn sie normal aufwachsen könnten. Wenn sie nicht diese ganzen Einflüsse hätten von der Reklame, von den Medien, von Filmen, von Radio, von Musik. Und wenn man gerade denkt an die Rockmusik und nicht nur dort. Und weiter die ganzen Einflüsse durch ihre Schulkollegen, die auch schon zu früh aufgeweckt worden sind. Und da werden Dinge geweckt bis zur Sexualität hin, die bei einem Kind im gewissen Alter überhaupt keine Rolle spielen würden, überhaupt nicht aktiv werden würden. Die werden aufgeweckt. Und wozu führt das? Zu Entwicklungsstörungen. Zu einem falschen Verhältnis gegenüber dem anderen Geschlecht, ein falsches Verhältnis zur Sexualität, zur Liebe, zur Romantik und so weiter. Das, was heute als aufgeklärt und tabulos hingestellt wird, ist genau das, was alles kaputt macht. Und das Hohelied möchte das Positive betonen, darum wird im Refrain gesagt, weckt es gar nicht. Seid ganz schön still, dass hier nicht etwas wachgerufen wird, was jetzt noch nicht kommen soll, aber wenn es dann zu seiner Zeit gesund ausgereift zur Entfaltung kommt, dann wird etwas ganz Schönes, so wie im Hohenlied. Ja, dann haben wir also so die zweite Strophe gesehen, die Sehnsucht der Liebe, Refrain 3, Vers 5 und schließlich im Anschluss daran Strophe 3, Kapitel 3, Vers 6 bis 8, Vers 3. Das ist der allerlängste Teil. Und dort finden wir die Höhen und Tiefen der Liebe. Da gibt es eine Beziehungskrise. Das Hohelied ist nicht einfach idealistisch, als würde in einer Beziehung von einem Mann und einer Frau alles nur rund laufen. Sondern hier finden wir eine Beziehungskrise, aber dann auch die Wiederherstellung. Nicht Ehebruch, gar nichts solches, aber eine Beziehungskrise, da werden die Gefühle werden da runtergekühlt, aber es gibt hier eine Wende und dann kommt die schönste Beschreibung des Geliebten durch Sulamit. Die allerschönste kommt nach der Krise. Und das ist etwas, was christliche Eheleute auch erleben können, weil manchmal gerade eine Krise dazu führen kann, dass es nachher umso schöner werden kann. Indem Probleme eben ausgeräumt werden, indem bewusst auch gegenseitig vergeben wird, indem man sich im Klaren ist, Liebe ist nicht einfach ein Gefühl, sondern das Tiefste der Liebe ist der Wille. Ich will dich lieben. Und wer das will, der bekommt dann die Gefühle auch. Die kommen. Aber im Zug mit den Wagen dahinter ist die Lokomotive ist eigentlich der Wille zur Liebe. Und dann kommen viele Anhänger und ein Anhänger, ein Wagen ist romantische Gefühle und so weiter. Aber wir können keine Ehebeziehung auf die Gefühle aufbauen, denn statistisch zeigt es sich, diese Gefühle, die entstehen, ohne dass man etwas dazu tut, die halten vielleicht 2 Jahre und dann ist vorbei. Ganz normal. Und darum sagt man heute, es ist ganz normal, wenn man sich scheidet. Aber es ist unglaublich, so aufgeklärt ist diese Welt. Die Jugendlichen werden unterwiesen in allen unsinnigen Dingen, die sie gar nicht wissen müssen. Aber wie man eine Beziehung erhält, das wird ihnen nicht erklärt. Das ist so hohl eigentlich, wenn man denkt, es ist so einfach. Und das müssten die Jugendlichen wissen. Eine Beziehung wird erhalten, genau gleich wie beim Schminefeuer. Das brennt. Und dann erlischt es, ja? Aber man muss immer wieder Holz nachschieben. Und dann bleibt es am Brennen. Und so muss in einer Beziehung, beide müssen Holz einschieben. Und dazu gehört eben der Wille zur Liebe. Es ist interessant, dass es in Epheser 5, wenn es heißt, ihr Männer liebet eure Frauen, da wird das Verb gebraucht, agapao. Das Hauptwort Agape. Agape gab es als Wort bei den alten Griechen schon, aber es wurde kaum gebraucht. Man verwendete viel häufiger das Wort zum Beispiel Eros. Das ist nicht so ein negatives Wort nur. Eros konnte ganz negativ sein, perverse Liebe, aber Eros konnte auch ganz normale Liebe sein. Also im positiven Sinn. Aber das Wort war so belastet. Und darum hat der Heilige Geist im Neuen Testament dieses Wort nicht einmal verwendet, weil es ein belastetes Wort war. Aber er hat das Wort, das so wenig verwendet wurde bei den Griechen und dadurch völlig unbelastet war, Agape, zu einem Hauptwort im Neuen Testament werden lassen. Und Agape bezeichnet dann die Liebe Gottes, die begründet ist in dem Willen Gottes. Gott wollte uns lieben und darum hat er seinen Sohn gesandt. Und das Verb wird dort gebraucht für den Mann, ihr Männer, liebet eure Frauen. Das ist die Liebe, man kann sagen, die von Gott gewirkte Liebe, die aber auf einem Willensentscheid beruht. Und darum können wir auch sagen, da wo eine Ehe in eine Krise geraten ist, dass die Grundlösung muss sein, dass beide bereit sind, ich möchte einen Neuanfang. Ich will einen Neuanfang. Ich will lieben. Und dann kommt das andere eins ums andere. Und natürlich mit Gottes Hilfe. Aber ich zeige jetzt nur die Seite der Verantwortung, der persönlichen Verantwortung. Also da haben wir in dieser langen Strophe die Höhen und Tiefen der Liebe. Wir kommen darauf dann noch zurück im zweiten Teil. Schließlich Strophe 4 nach dem Refrain von 8, Vers 4. Eine kurze Strophe, 8, Vers 5 bis zum Schluss, bis Vers 14. Und dort werden wir wirklich auf den Höhepunkt geführt. Die Vollkommenheit der Liebe. Und da lese ich Hohelied 8, Vers 6. Lege mich wie einen Siegelring an dein Herz, wie einen Siegelring an deinen Arm, denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie der Scheol ihr Eifer. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahs. Große Wasser vermögen nicht, die Liebe auszulöschen, und Ströme überfluten sie nicht. Wenn ein Mann allen Reichtum seines Hauses um die Liebe geben wollte, und warum diese Art Liebe, man würde ihn nur verachten. Das ist nun wirklich der Höhepunkt. Die Liebe ist gewaltsam wie der Tod. Und wie das Totenreich, ihr Eifer oder ihre Eifersucht. Es gibt ja falsche Eifersucht, die entsteht aus Misstrauen und ein übermäßiges Einengen wollen des Ehepartners oder der Ehepartnerin. Aber es gibt die göttliche Eifersucht. Die berechtigte Eifersucht ist, dass ein Mann eifersüchtig ist, wenn ein anderer seine Frau will. Denn niemand hat ein Anrecht an seine Frau. Das ist biblische Eifersucht, die ist berechtigt, da wo es konkret darum geht. Und wir finden diese Eifersucht auch bei Gott. Und bereits im Dekalog, in den 10 Geboten, wo Gott den Bund schließt mit Israel, sagt er, dass er ein eifersüchtiger Gott ist. Was heißt das? Ein Gott, der Israel mit niemandem teilen will. Der nicht akzeptieren kann, dass Israel anderen Göttern dient, neben ihm. Er ist der Ehemann, sie die Frau. Und so war das auch, der Jesus hat die Gemeinde gesehen, schon im Voraus. Und er hat jeden Einzelnen so geliebt, dass er bereit war, alles zu geben, in den Tod zu gehen. Die Liebe ist gewaltsam wie der Tod. Und warum wollte der Herr Jesus uns erlösen? Dich erlösen, mich erlösen. Weil er nicht wollte, dass irgendjemand anders über uns herrschen oder uns führen würde, als nur er. Er wollte nicht, dass Satan über uns herrscht. Er wollte nicht, dass die Sünde über uns herrscht. Er wollte nicht, dass, was können wir alles aufzählen, dass Geld über uns herrscht. Nur er. Und dazu war er bereit, bis in den Tod zu gehen. Und diese Liebe wird ja gezeigt in Epheser 5, ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selber für sie hingegeben hat, auf dass er sie heiligte. Das heißt, ganz für sich auf die Seite stellte. Denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie das Totenreich, ihr Eifer. Und der Herr Jesus ist in den Tod gegangen. Ihre Gluten sind Feuergluten, wörtlich steht im Hebräischen, ihre Blitze sind feurige Blitzstrahlen. Das ist viel eindrücklicher als nur ein Feuer. Blitzstrahlen. Und da leuchtet es einem auch ein, wer hat schon einen Blitz gelöscht? Große Wasser vermögen die Liebe nicht auszulöschen. Und woher kommt diese Liebe? Sie wird hier genannt eine Flamme Jahs. Ich habe auf dem Blatt unter Seite 2, Abschnitt über die Liebe, dritter Punkt geschrieben. Liebe Die Liebe wird hier bezeichnet als Flamme Jahs. Jah ist die Kurzform von Yahweh, der Ewige, der Unwandelbare, der Eigenname Gottes in der Bibel. Und im ganzen Hohen Lied wird der Name Gottes nie erwähnt, weder Gott, Herr oder Yahweh. Das ist die einzige Erwähnung des Gottesnamens. Und das gibt eben diesem Vers umso mehr Gewicht, was die Liebe ist, eine Flamme Jahs. Und das ist ganz wichtig, dass wir als christliche Ehemänner wissen, diese Kraft der Liebe, die auch bleibt und Beständigkeit hat bis zum Tod, das kann nur Gott in unseren Herzen wirken. Aber es ist nicht so, dass es normal ist, wenn es lauwarm ist, sondern Gott kann diese brennende Liebe, wenn wir eben die biblischen Anforderungen für eine beständige Beziehung erfüllen, die kann er wirken. Eine Flamme, ja. Wir machen jetzt eine halbe Stunde Pause. Wir haben jetzt die Einteilung des Hohen Liedes auch näher angeschaut. Wir gehen zu Seite 2 unter Besonderheiten im Hohen Lied. Salomo und Sulamit. Er, Salomo, wird 7-mal mit seinem Namen genannt. Hebräisch Shlomo heißt Mann des Friedens. Man kann das herleiten von Shalom und das heißt Friede. Es ist schon speziell, dass dieser Name 7-mal erwähnt wird, weil das letzte Mal am Bibelstudientag haben wir doch den Prediger von Salomo durchgenommen und da fanden wir nicht einmal den Namen Salomo. Er nennt sich nur Sohn Davids in Jerusalem, der König war und weiser war als alle seine Vorgänger in Jerusalem. Er nennt sich nie Salomo, Mann des Friedens, aber das ist genau in Übereinstimmung mit dem Charakter des Buches. In dem Prediger beschreibt Salomo die Zeit, in der er sich völlig von dem Herrn entfernt hatte. Und er hatte keinen Frieden. Als alter Mann kehrt er zurück und warnt die jungen Leute, nicht seine Torheiten auch zu wiederholen. Und so ist es sehr passend, dass er sich nie Shlomo nennt, aber im Hohen Lied, wo wir wirklich die glückliche Beziehung sehen, einerseits eben zwischen Salomo und Sulamit und in der Übertragung zwischen dem Herrn und seinem Volk, da ist dieser Name so treffend. Die Frau wird 2-mal genannt, Kapitel 6, Vers 13, Shulamit, Frau des Friedens. Das ist eine schöne weibliche Entsprechung, denn Shulamit kommt eben auch von dieser Wurzel Shalom, beziehungsweise dem Hauptwort Shalom, Friede. Und darum übersetze ich mit Frau des Friedens. Und sie findet wirklich Erfüllung und Ruhe in dieser Beziehung. In Kapitel 8, Vers 10 sagt sie, ich bin eine Mauer und meine Brüste sind wie Türme. Da wurde ich in seinen Augen wie eine, die Frieden findet. Sie vergleicht sich mit einer Stadt, die erobert wird und mit dem Eroberer einen Friedensbund schließt. Aber wirklich so, dass sie innere Erfüllung und Frieden findet in der Beziehung, eben als Shulamit zu Shlomo. Wer keine schönen Namen weiß für seine Frau, wird im Hohen Lied reich beschenkt. Ich habe hier verschiedene Namen zusammengestellt. Wie schon gesagt, 6-mal wird sie Kala, Braut, genannt. Und 9-mal nennt er sie Rayati, Freundin. Meine Freundin heißt das. Rayati, meine Freundin. Raya wäre Freundin. Rayati, meine Freundin. 9-mal! Und wie übel, wenn jemand denkt, indem er das Buch liest, aha, da haben wir eine Freundschaft, eine lose Freundschaftsbeziehung. Nein. Meine Frau ist meine Freundin. Und das sage ich meinen Kindern immer wieder. Ich habe auch eine Freundin. Meine Frau ist meine Freundin. Und wir haben es toll zusammen. Wirklich, es ist schön, eine Freundschaft zu haben. Aber es ist nicht eine lose Beziehung, wie wir das in der Bibel nirgends positiv finden. Sondern es ist die Freundschaftsbeziehung. Es muss eine Freundschaft sein, die Ehebeziehung. Darum also 9-mal meine Freundin. Und dann 3-mal Jonathi, meine Taube. Und dann 2-mal Tamati, meine Vollkommene. Ich war also schon überzeugt von ihr, ja? Meine Schwester, Achoti. 5-mal, was eben so die Vertrautheit ausdrückt. Dass sich genau kennen, genauso wie man in der Familie durchschaut ja jeder den anderen. Ja, es ist eine Beziehung der Offenheit und das kommt eben in Achoti zum Ausdruck. Meine Schöne, Jafati. Das Jaffa-Tor kennt man ja in Jerusalem, also eigentlich das schöne Tor, das eben in Richtung Jaffa geht, bei Tel Aviv. Jafati, meine Schöne. Und 3-mal, du Schönste unter den Frauen. Da könnte jemand sagen, ja, aber das könnte ich meiner Frau jetzt nicht sagen. Ja, aber das stimmt gar nicht. Es gibt eine subjektive Schönheit, sodass jeder Mann von seiner Frau sagen kann, du bist die Schönste unter den Frauen. Weil keine gleich ist wie die andere. Und es ist genau die, die er gewählt hat. Und so ist es auch, wenn man Sprüche 31 liest, die tugendhafte Frau, da könnten da irgendwie frustriert sein und was die alles kann. Und dann heißt es am Schluss von Sprüche 31, Vers 28, ihre Söhne stehen auf und preisen sie glücklich. Ihr Mann steht auf und rühmt sie. Viele Töchter haben wacker gehandelt. Du aber hast sie alle übertroffen. Die Anmut ist Trug und die Schönheit Eitelkeit. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, sie wird gepriesen werden. Und das ist wirklich ein subjektives Lob, das jeder Mann seiner Frau geben kann. Ganz wichtig sogar.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den 2. Teil des Themas Das Hohe Lied von Salomo.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roshi Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den 2. Teil. Den 3. Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roshi Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.roshilibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.